1978, meine Mutter hat mir ein Trikot zu Weihnachten versprochen von Eintracht Frankfurt und der Flieger ist nicht gelandet, wo das Eintracht Frankfurt T-Shirt oder Dress drinnen war und ich bin ohne Weihnachtsgeschenk da gestanden und das Weihnachtsgeschenk ist dann erst am 28. Dezember gekommen. Elendslang her, aber das war mein erster Kontakt zu Eintracht Frankfurt.
Eintracht vom Main, der Club-Podcast von Eintracht Frankfurt. Für alle, die mehr wissen wollen über unseren Verein, seine Geschichte und sein Umfeld.
Gute, liebe Eintracht-Fans, Folge 146 von Eintracht vom Main, präsentiert von Condor. Heute zusätzlich auch im Videoformat. Und unser Gast ist bekannt in Österreich als Fernsehexperte, Meistertrainer, auch als Feuerwehrmann. Er hat schon im Nahen Osten gearbeitet. Außerdem ist er noch Diplom-Physiotherapeut und jetzt Co-Trainer von Adi Hütter bei Eintracht Frankfurt. Herzlich willkommen, Klaus Schmidt.
Servus, danke für die Einladung und ich freue mich, dass ich einmal mich da ein wenig vor laufender Kamera auch präsentieren kann.
Ja, wir freuen uns drauf. Insgesamt, was ich jetzt so aufgezählt habe, ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Es klingt nach einem sehr abwechslungsreichen Leben. Hast du das Gefühl, in einem dynamischen Verein wie Eintracht Frankfurt genau richtig zu sein?
Ja, mein Leben ist, ich sage es oft, ein Rollercoaster. Also es geht dahin. Und ja, ich sehe aber jetzt momentan Eintracht Frankfurt als Höhepunkt in einem Rollercoaster. Ja, ich bin total angenehm hier von den Leuten empfangen worden, fühle mich extrem wohl. Und das genieße ich gerade, obwohl natürlich 3-4 Tage vor Meisterschaftsbeginn die Spannung steigt. Aber ja, ich glaube, dass ich da ganz gut herpasse noch zur Eintracht.
Bist du trotzdem jemand, der immer was Neues erleben muss?
Es scheint so, ja. Ich habe in meinen vorherigen Stationen immer gedacht, ich brauche ein bisschen Stabilität in meinem Job. Aber du hast schon angesprochen, ich bin auch als Feuerwehrmann in Österreich bekannt. Und da gibt es halt immer wieder Kurzeinsätze oder hat es immer wieder Kurzeinsätze gegeben. Aber jetzt, seitdem ich eben mit Nadi und Christian Beintinger unterwegs bin, hoffe ich, dass auch in meinem weiteren Berufsleben ein bisschen Stabilität einkehrt. Und das tut mir auch persönlich ganz gut.
Du sagst, du bist gut empfangen worden. Das ist ja so, in diesem Trainerstab, also wenn wir sagen Cheftrainer und Co-Trainer, Adi Hütter und Christian Beintinger, die waren schon mal da, die waren erfolgreich. Alex Meyer ist der Fußballgott. Du bist so jetzt in Deutschland so ein bisschen der Unbekannte. Wie sind die Leute dir trotzdem so begegnet?
Ja, ich habe, denke ich, den Vorteil genossen, dass da Adi und der Painty, wenn ich das so sagen kann, offene Türen eingerannt sind. Denen ist irgendwie das Gefühl vermittelt worden, dass sie mit offenen Armen wieder da aufgenommen worden sind. Und ich bin dann einfach so, wie man in Österreich sagt, hinten nachgeschlüpft und bin mittendrin gewesen. Und das hat mir sicher auch geholfen. Es war kaum ein Abtasten. Es war einfach, die Leute sind mit offenen Armen auch auf mich zugegangen und das vermittelt dann natürlich auch ein Gefühl von Wertschätzung und vom Wohlfühlen. Und das habe ich so mitgenommen und das genieße ich nach wie vor und schätze ich natürlich auch sehr.
Du bist aus Graz. Passt das alles hier so zum Steirer Naturell?
Ja, das ist natürlich, Hessen ist nicht Graz, aber Monaco ist nicht Graz. Also wir waren vorher, wie gesagt, da irgendwo in Südfrankreich und jetzt sind wir in Hessen. Die Sprache, jeder oder wenn ich mich bemühe, verstehen mich die meisten und somit ist das schon ein Riesenvorteil. Und wenn man die eigene Sprache einsetzen kann und auch die Leute so versteht, dann ist das schon ein Riesenvorteil. Und die Hessen sind mir in diesen letzten 6-7 Wochen schon sehr ans Herz gewachsen.
Das ist schön. Es darf gern so weitergehen. Nochmal deine Herkunft. Graz, rein sportlich. Es gibt zwei rivalisierende Fußballvereine, den GAK und den SK Sturm. Ich kenne jetzt nur die Einschätzung von Painty, der sagt die schwarzen Götter, weil er auch bei Sturm Graz gespielt hat. Du hast beim GAK gespielt und trainiert. Also ich nehme an, ihr habt so eine gesunde Rivalität, oder?
Ja, niemand kann perfekt sein. Also deswegen hat auch der Painty seine kleinen Fehler und Macken. Deswegen muss man aber darüber hinwegsehen. Ja. Aber die letzten Jahre muss man ihm ja trotzdem recht geben. Sturm Graz hat in den letzten Jahren den GAK überholt und hat auch international teilweise für Furore gesorgt. Und meine Zeit beim GAK war bis 2007. Wir sind Meister geworden und haben auch ein paar Mal den Cup-Titel geholt, aber aufgrund dann finanzieller Turbulenzen ist der Verein in Probleme geraten, hat in der letzten Liga anfangen müssen und diese Zeit, diese 17, 18 Jahre, die dann Sturm vorn war, die werden wir wahrscheinlich zu meinen Lebzeiten nicht mehr aufholen können.
Ja gut, aber hier sitzt ein Mann, der an der Anfield Road gewonnen hat. Ja,
ja, das war auch eine schöne Geschichte. Ja, wir haben im letzten, also das, Liverpool ist dann im Anschluss daran Champions League-Sieger geworden. Und wir haben in der letzten Quali-Runde zu dieser Champions League-Serie haben wir zu Hause 2-0 verloren. Und dann sind wir ohne große Erwartungen natürlich an die Anfield Road gefahren. Und plötzlich haben wir 1-0 geführt dort. Und ja, das bleibt fürs Leben, ja. Also das würde eine Sendung sprengen, aber das war natürlich schon ein Highlight in meinem beruflichen Leben.
Ja. Du hast relativ früh begonnen, Trainer zu werden. Warum? Weil du warst ja auch Junioren-Nationalspieler.
Ja, ich war Innenverteidiger, mir hat das Tempo gefehlt. Also mein sportliches Limit war relativ klar zu sehen. Und ich habe Sportwissenschaften studiert, bin dadurch auch sehr schnell irgendwo in das Trainerdenken hineingekommen, war besessen irgendwie von dem Sport, habe gemerkt, dass mein persönliches Limit so ist, dass ich den ganz großen Sprung nicht schaffen wäre. Und dann habe ich mir irgendwo versucht, einen Weg in den Profifußball zu bahnen. Und das ist mir dann aufgrund meiner Sportwissenschaftsstudiums und auch als Physiotherapeut, da war ich so ein bisschen in Österreich zu der Zeit noch der weiße Elefant. Ich war ausgebildeter Physiotherapeut, Sportwissenschaftler, habe eine Trainerausbildung gehabt. Das war jetzt nicht alltäglich und so bin ich dann in das Geschäft hineingerutscht, besessen gewesen, teilweise natürlich auch nicht ganz unerfolgreich. Und ja, heute mit 58 Jahren kann ich sagen, es war eine super Zeit, natürlich auch sehr, sehr bewegt, aber ja, jetzt bei Eintracht Frankfurt angekommen und ja, da hat man schon einiges richtig gemacht.
So, dieser Physiotherapeut, der passt ja irgendwie auf den ersten Blick da nicht rein, auf der anderen Seite doch. Ich glaube, hilft dir das auch so als Trainer, so in Sachen Belastungssteuerung? Ist das jetzt auch so ein bisschen
Expertise? Ja, vielleicht gar nicht so in der Belastungssteuerung, sondern es geht darum, ich habe sehr, sehr viel mit verletzten Spielern in meiner Anfangszeit beim GRK zu tun gehabt. Du kommst mehr oder weniger in die Gehirne der Spieler hinein. Du weißt, wie sich ein verletzter Spieler fühlt, der über Monate verletzt ist, der nicht dabei ist. Du weißt, wie Spieler sich fühlen, die wieder daran oder kämpfen, in eine Mannschaft zu kommen. Du bist ein bisschen nicht immer ganz am Mainstream, sondern auch immer irgendwo, wo es nicht so läuft. Und diesen persönlichen Zugang oder diese Gedankengänge der Spieler, die haben mir schon sehr, sehr geholfen, dann auch in meiner Zeit, als ich auch noch als Cheftrainer gearbeitet habe. Also es war ein super Learning und auch ein super Einstieg. Bin ja gleich mehr oder weniger in die oberste Etage in Österreich eingestiegen. Und anders wäre das auch gar nicht möglich gewesen und habe ich sicher davon profitiert. Ja.
Wo liegen jetzt die Schwerpunkte deiner Arbeit?
Ja, Dadi und der Beinti haben mich vom ersten Moment an ins kalte Wasser geworfen. Ich war im technisch-taktischen Bereich immer dabei. Ich habe der Beinti und ich, wir haben in Monaco die Standardsituationen gemeinsam gemacht und jetzt ist auch vielleicht ein bisschen der Link, die Verbindung mit dem Performance-Team, mit den Konditionstrainern. Ja, und das ist eigentlich bunt gemischt und auch die Kombo jetzt mit dem Alex, der ein unheimliches Gespür für Spieler hat, der noch so ein bisschen wie ein Raubtier ist, kann man das so sagen. Das passt wunderbar und ich hoffe, dass wir eigentlich im Prinzip alles abdecken können.
Jetzt machen wir einen kurzen Cut, weil was sich sonst so ausmacht, was wir über dich noch wissen müssen, das möchten wir jetzt in der Schnellfragerunde klären. Eagles 11, kurze Fragen und deine Antworten dazu. Und ich fange mal an, weil du aus Graz kommst. Karl-Heinz Böhm oder Arnold Schwarzenegger?
Ja, ganz klar, Arnold Schwarzenegger.
Also lieber Terminator als Sissi-Filme, ist auch klar. Was ist deine erste Erinnerung an Eintracht Frankfurt?
1978, meine Mutter hat mir ein Trikot zu Weihnachten versprochen von Eintracht Frankfurt und der Flieger ist nicht gelandet, wo das Eintracht Frankfurt T-Shirt oder Dress drinnen war und ich bin ohne Weihnachtsgeschenk dagestanden und das Weihnachtsgeschenk ist dann erst am 28. Dezember gekommen. Elendslang her, aber das war mein erster Kontakt zu Eintracht Frankfurt.
Du musst aber nachfragen, warum wolltest du unbedingt das Trikot haben?
Ja, das war immer irgendwie vielleicht schließt sich halt der Kreis. Es war eine Faszination, ja, die Farben, die deutsche Bundesliga, das hat man ja damals nicht, das war ja nicht alltäglich, dass man das im österreichischen Fernsehen konsumieren konnte. Aber wenn man so besessen war wie ich, der hat halt versucht, immer irgendwo seine Fühler auszustrecken, und dann ist auf einmal auch Eintracht Frankfurt aufgepoppt, und ja, Bruno Beze war natürlich eine Legende. Bruno Beze war mein Vorbild in meiner Entwicklung als junger Spieler. Der war 1974 noch eine Legende, wo ich ins Fußballleben als Kind hineingeschmeckt habe. Und ja, ich wollte immer der Bruno Beze sein, und das war dann so der Kontakt dann zur Eintracht.
Okay, dein Lieblingsessen?
Boah, derer gibt es viele. Bin natürlich ein Marillenknödel, Kaiserschmarrn, Apfelstrudel mit Vanillesauce. Dort bin ich ganz gut aufgehoben, aber natürlich muss ich wissen, oder weiß ich, dass ich das nur in beschränkten Maßen konsumieren kann.
Da habe ich schon die nächste Antwort. Meer oder Berge?
Ganz klar Berge.
Da gehört der Marillenknödel auch hin, gell? Dein Idol als Kind?
Bruno Beze.
Was ist dein Lieblingsort in Frankfurt? Gibt's den schon?
Das Stadion. Ich war einige Vereinsverantwortliche und auch der Adi haben mich dann in das Stadion jetzt einmal hineingeführt. Ich war schon einmal in der ersten Zeit, wie der Beinti und der Adi hier gearbeitet haben, einmal als Zuschauer im Stadion. Und jetzt war ich bei zwei Konzerten, und das hat irgendwie so was Magisches für mich. Da zieht es mich irgendwie hin, und ich freue mich extrem auf das erste Heimspiel. Jeder erzählt, da haut es dir die Ohren weg, da haut es dich um, und auf das bin ich natürlich schon höchst gespannt. Aber ich habe irgendwie so, zieht es mich dort immer hin, und deswegen ist das ganz klar Stadion.
Thema Konzert, als wäre es abgesprochen. In welche Band würdest du passen?
Ja, mein absoluter König ist der Bono Vox, und deswegen glaube ich, dass ich da statt The Edge irgendwo mal als Gitarrist gut hinpassen würde.
Sommer oder Winter?
Winter.
Welche besondere Fähigkeit würdest du gern besitzen?
Ja. Boah, das ist schwierig. Ich würd gern ab und zu dem Adi seine Gedanken lesen können.
Lieber 1-0 oder 5-4 gewinnen?
Es ist ein großes Umdenken passiert seit meiner Zeit als Cheftrainer. Als Feuerwehrmann war es immer ganz klar, die Null zu halten und irgendwie das Spiel zu gewinnen. Mit der Denkweise vom Adi und vom Beinti hat sich das natürlich geändert. Momentan auf 5-4.
Perfektionist oder Improvisationstalent?
Improvisationstalent.
Ja, ich habe natürlich bei deinen Kollegen nachgefragt. Es hieß sofort, sprich ihn auf seinen sprichwörtlichen Ordnungssinn an.
Ja, habe ich gewusst oder habe ich geahnt, dass diese Frage kommen wird. Ja, ich bin ein, muss man sagen, ein geordneter Chaot. Und deswegen habe ich in der Regel das meiste im Griff, aber mein Schreibtisch bzw. mein Kleiderkasten im Trainingszentrum ist nicht besonders ordentlich. Das spricht jetzt nicht für mich, aber es ist die Wahrheit.
Das wird dementsprechend kommentiert, nehme
ich an. Ja, ganz klar. Und ich kriege jeden zweiten Tag eine Erinnerung, dass irgendwas nicht so ist, wie es sein sollte. Und die beiden sind natürlich ja. Beinti ist ein Monk, ja, also da muss ja alles auf den Zentimeter genau sein. Und deswegen habe ich es als geordneter Code umso schwieriger in dieser Gruppe.
Sie haben beide gesagt, du bist ein passionierter Rad- und Skifahrer. Also vor allem Skifahren.
Ja, das ist mir in die Wiege gelegt. Ich bin mit 3 Jahren das erste Mal auf Skien gestanden. Und deswegen habe ich auch vorher gesagt, ich bin ein Wintermensch. Wenn ich im Winter auf 2400 Meter an einem Sonnentag stehen kann, dann vergesse ich alles rundherum um mich, und ich sitze gerne am Mountainbike, ich genieße die Ruhe, und ich wohne auch in so einer Umgebung, wo das einfach nahe liegt.
Wie gesagt, es ist offensichtlich, dass ihr ein sehr freundschaftliches Verhältnis habt, Adi Peintin, du. Was ist eigentlich eure gemeinsame Geschichte? Wo sind die Wurzeln?
Ja, den kenne ich seit 45 Jahren. Sein Papa war einmal mein Trainer. Mhm. Wir sind gleich alt, haben gegeneinander gespielt, haben den ähnlichen Schulweg gehabt. Und so hat sich diese Verbindung ist nie irgendwie auseinandergegangen. Und der Adi war, man glaubt es zwar kaum, aber ein Spieler von mir beim GRK. In meiner Anfangszeit, wo ich auch noch als Co-Trainer und Physiotherapeut auch in einer Funktion gewirkt habe, war der Adi lang verletzt. Und da habe ich ihn, ja, wie soll man sagen, gepeinigt und gequält. Und das hält er mir heute noch vor. Aber ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein, dort hat sich eigentlich auch eine Freundschaft und Wertschätzung geformt und gebildet. Und seitdem kennen wir uns und mit der Zeit, wo der Adi und der Beinti am Weg waren, war dann auch immer wieder Kontakt. Ich habe die Spiele von ihnen verfolgt und sie haben dann meine Entwicklung oder meinen Werdegang mit verfolgt und auch mitgeprägt. Es waren immer wieder lange Gespräche mit dem Adi am Telefon, wie er Situationen sieht, wie ich Situationen sehe. Es war ein extrem guter Austausch. Und dann war immer die Geschichte, ja, irgendwann, vielleicht passt es mal, werden wir zusammenarbeiten. Und vor dem letzten Engagement hat es wirklich gepasst. Und ja, es war oder ist für mich nach wie vor jeden Tag ein Erlebnis, mit den beiden zusammenzuarbeiten.
Aber du sagst, es hat schon eine Weile gebraucht, bis ihr zusammengefunden habt, also jetzt beruflich. Du bist einen eigenen Weg gegangen. Also klar, GAK haben wir schon gesprochen, Double geholt, Europacup gespielt. Und dann, was auch so auffällt, du warst Co-Trainer der Nationalmannschaft von Bahrain und dann bei einem Top-Club in Emiraten. Also wie kam das und wie war das eigentlich?
Ja, die Sendezeit wird leider nicht reichen. Aber ja, der damalige Teamchef Josef Hickersberger in Österreich, der hat mich angerufen und hat mich gefragt, ob ich mit ihm in die Emirate gehe. Ich habe damals nicht einmal gewusst genau, wo die Emirate sind. Das war jetzt nicht so in aller Munde damals noch. Und da bin ich dann hineingestolpert und er hat gesagt, mach dir keine Sorgen, in 3 Monaten sind wir eh wieder zu Hause, weil wir schaffen das dort eh nicht. Und dann sind wir dort Meister geworden mit dem Verein nach 25 Jahren, war ein Riesenerlebnis. Und nach einem Jahr hat der Josef dann die Nationalmannschaft von Bahrain übernommen. Das war aber, kann man so sagen, ein kleines Missverständnis. Und nach 4 Monaten sind wir dann wieder zu dem Verein in den Emiraten zurückgegangen und haben eine zweite Saison dort fertig gemacht. Aber ich musste dann einfach abbrechen, weil ich kleine Kinder zu Hause gehabt habe und das sie mit der Familie war nicht mehr kompatibel. Und mir war dann meine Familie oder das Wohl meiner Familie ist mir dann doch näher gelegen als dieses Abenteuer in den Emiraten weiterzuführen. Aber ja, ich habe sehr, sehr davon profitiert. Es war ein super Erlebnis. Kann natürlich ja unendlich viele Geschichten davon erzählen. Aber ja, war ein sehr prägender Teil in meiner Entwicklung.
Ja, wirklich so eine Lifetime-Experience halt auch, gell?
Ja, absolut. Ja. Also Leben im Islam, Leben in der Wüste, Leben in Abu Dhabi, ja, das hat schon was, aber es ist auch schön, dann wieder in den Bergen zu Hause zu sein.
Ich habe aus Spielerkreisen gehört, dass du auch manchmal mit Yalla Yalla antreibst. Sprichst du Arabisch?
Ja, natürlich. Shwe Shwe. Das notwendigste Vokabular, das man am Platz braucht, das habe ich mir natürlich in 2 Jahren Arabien oder Emiraten angeeignet. Ich bin heute noch ein wenig enttäuscht von mir, dass ich diese Zeit nicht so genützt habe, dass ich das Arabisch besser gelernt hätte, weil es einfach ein Riesenschatz gewesen wäre, noch besser dieser Sprache mächtig zu sein. Aber in Monaco habe ich dann doch sehr, sehr intensiv versucht, Französisch zu lernen. Das ist mir wesentlich besser gelungen als Arabisch, aber es ist auch wesentlich einfacher gewesen als Arabisch.
So, und dann ist aus dem Co-Trainer der Cheftrainer der Feuerwehrmann geworden, also der Jörg Berger Österreichs sozusagen. Also du hast 4 Teams vorm Abstieg gerettet.
Nein, 8.
8?
8, ja, ich habe 8-mal eine Mannschaft am letzten Platz übernommen und bin nie abgestiegen.
Krass, unter anderem Altach als Nachfolger von Miro Klose.
Ja, genau, ich war 2-mal in Altach, einmal habe ich aber begonnen mit der Saison. Und ja, ich war bei Admira damals noch in der Bundesliga in Hartberg, bei Mattersburg, Wacker Innsbruck, Blau-Weiß Linz. Und es war immer Feuerwehrhelm aufsetzen.
Wie macht man sowas?
Drauf. Ja, man bekommt eine gewisse Routine dabei, man bekommt da gewisse Tools, eignet man sich an, die dann immer wieder funktionieren. Und wenn man dann immer wieder diese teilweise Mission Impossibles schafft, dann kriegt man auch einen gewissen Namen, der dann einen auch bleibt. Das war mir dann am Ende dann auch schon fast ein wenig unangenehm, weil es einfach nur immer geheißen hat, welche Mannschaft ist letzter? Ja, passt, ruf mal Klaus Schmidt an, der wird das machen, Stahlhelm auf. Und dann ist man 4 Monate in einer anderen Dimension. Es geht um Existenzen, es geht um einen Verein in der Liga zu halten. Da geht es nicht darum, schön zu spielen, da geht es darum zu punkten, da geht es darum zu überleben. Und das ist enorm nervenzerreißend, das ist enorm intensiv und das kostet sehr, sehr viel Substanz. Und irgendwann einmal war dann auch der Augenblick, wo ich mir dann gedacht habe, ob ich das jetzt noch 8 Jahre lang mache. Da war dann die Möglichkeit, eben mit dem Adi Hütter und dem Christian Beintinger ein Trio zu bilden. Eine willkommene Abwechslung und das hat mir persönlich und meiner Gesundheit auch sehr gut getan.
Ja, aber ich stelle es mal schwierig vor. Du übernimmst jedes Mal eine Mannschaft, die du nicht zusammengestellt hast. Und man muss ja auch was, möchte ja irgendwann mal auch mal was aufbauen.
Ja, und das ist natürlich, du kommst dann in eine Kabine rein, die Erwartungen der Leute sind weit und das Erlebte oder der momentane Output ist weit unter den Erwartungen, was der Verein im Laufe der Saison aufgebaut hat oder zu Beginn der Saison ausgegeben hat. Die Spieler sind alle enttäuscht, laufen unterm Radar und sind genauso unrund wie alle Funktionäre. Und du kommst dann herein und musst dann in erster Linie mal die Köpfe gerade richten. Du musst eine positive Aura versprühen. Du musst schauen, dass das Ganze mal stabil wird. Und das kostet schon sehr, sehr viel Kraft. Und natürlich, wenn es dann immer wieder gelingt, ist es schon was Magisches, kann man sagen, und macht schon Spaß. Aber bis es dann immer wieder gelungen ist, hat es natürlich einige Nächte gegeben, die man sich nicht wünscht.
Ja. Und du hast es immer wieder gemacht. Aus der Zeit gibt es dann das berühmte Zitat mit dem Kokser. Das ist der Kokser, der kommt auch nicht so leicht weg vom Gift. Und als Trainer, wenn man das als Lebenselixier hat, macht man es immer wieder.
Ja, du hast gut recherchiert. gewisse Aussagen.
Scheint sehr bekannt zu sein in Österreich.
Die gewissen Aussagen, die haltet mir meine Frau heute noch vor. Aber es ist die Wahrheit. Ja. Also das ist einfach dann, Fußballtrainer zu sein, ist trotzdem eine Sucht. Ja, also wenn man das einmal intus hat, wenn man das erlebt hat, diese Emotionen, die dann möglich sind in einer Kabine, die wie eine Mannschaft auf jemanden reagiert, wie man mit Niederlagen umgeht, wie man mit Erfolgen umgeht, das ist wie Rauschgift für mich. Ja, und das ist jetzt nicht so gesundheitsschädlich wie das, was man irgendwo illegal am Bahnhof kaufen kann.
Genau, liebe Kinder, nicht koksen, trainieren. Genau. Ja, und Sky Austria hat sich dann gedacht, wer solche Sprüche macht, der muss Fernsehexperte werden. Wie ist das so für dich gewesen?
Ja, das war ein Riesenabenteuer. Ja. Sky hat mich kontaktiert und hat mich gefragt, ob ich in die neu gestaltete Champions League-Sendung kommen möchte, ob ich mir vorstellen kann. Der Meier, damals war ja der Meier in Deutschland, der diese Präsentationen gemacht hat. Genau, ob ich mir das vorstellen kann. Und ich habe gesagt, Leute, ich bin weder Holländer noch ich bin Österreicher und ich spreche so, wie der Schnabel gewachsen ist. Und ich habe das aber dann trotzdem angenommen, war natürlich am Anfang schon sehr, sehr gefordert, aber es ist von Sendung zu Sendung besser geworden und ich habe es dann geliebt und es war ein Riesenerlebnis, auch mit verschiedensten Persönlichkeiten, Didi Hamann, Lothar Matthäus, Teamchef Franco Foda, wer auch immer zu Gast war, zu arbeiten, und das hat mich natürlich auch geprägt, beziehungsweise auch in meiner Entwicklung als Trainer weitergebracht. Du bist ein bisschen hinter den Kulissen, du merkst, wie Journalisten denken, was soll man liefern, was unterscheidet sie von einem Cheftrainer beziehungsweise von einem Trainer zu einem Journalisten beziehungsweise zu einem Bandit oder zu einem Fernsehexperten, das sind dann schon, das ist dann schon eine breite Perspektive, die man.
Also Medienerfahrung, das eine. Hat sich irgendwie als Trainer weitergebracht, Spiele aus einer anderen Perspektive zu schauen?
Natürlich. Wir sind dann immer, haben uns extrem akribisch auf diese Sendungen vorbereitet, Mannschaften filetiert, Szenen filetiert. Und das war natürlich auf höchster Ebene. Ja, ich war ein österreichischer Bundesliga-Trainer und plötzlich kommentierst du bzw. analysierst du Liverpool gegen Bayern München oder Real Madrid gegen Paris Saint-Germain. Ja, das sind natürlich Quantensprünge, ob man jetzt das hier auf Alltag gegen Mattersburg vorbereitet. Aber ein paar Jahre oder zwei Jahre später oder drei Jahre später haben wir selbst in der Champions League gespielt und da waren sicher Dinge, die ich dort mitgenommen habe, beziehungsweise auch, dass ich davon profitiert habe, keine Frage.
Aber es war dann doch wieder der Trainerjob, der gereizt
ja,
hat.
Ja, das war dann plötzlich einen Tag vor Salzburg gegen Bayern München, die Sendung ist gestanden, wir waren alle vorbereitet und dann ruft mich der Verantwortliche von Hartberg an und sagt, Klaus, wir steigen ab, hilf uns, ja, und ich habe die Sendung gecrasht, ja, einfach weil ich Trainer sein wollte, ja, was mir damals unendlich leid getan hat, diese Sendung nicht machen zu können, aber ja, es war mir dann doch den Rasen zu rächen, in der Kabine zu gehen. Das habe ich 25 Jahre lang gemacht Das liegt mir dann doch, glaube ich, näher, das als in einem Studio zu sitzen und Schmäh zu führen, sage ich mal.
Ja. So, und jetzt verrat uns mal, wie bist du dann mit Adi zusammengekommen für Monaco?
Das ist auch eine schöne Geschichte. Wir sind gemeinsam nach Abu Dhabi gefahren, um Freunde zu besuchen, die schon dort waren. Und für mich, ich habe gerade keinen Job gehabt, Adi ebenfalls nicht. Und dann sind wir am Abend essen gegangen und der Christian Beindinger war auch dabei. Und plötzlich hat er mich gefragt, ob ich mir vorstellen kann, in dieses Team einzusteigen. Pum, ja. Und da war für mich eigentlich gar keine Minute Zeit zu zögern, weil ich einfach gedacht habe, beschert mir die Möglichkeit, mit zwei super Menschen gemeinsam einen Weg zu gehen, aber auch in eine andere Fußballdimension aufzusteigen. Und wobei wir aber gar nicht gewusst haben, wo der Weg eigentlich hingehen wird. Und deswegen war das für mich keine Minute, wo ich gezweifelt oder gezögert habe. Und das wird sich dann auch für mich jetzt im Nachhinein als absolut richtiger Weg beziehungsweise als richtige Entscheidung herausgestellt, dass es absolut gut war, diesen Weg mit den beiden zu gehen.
Wie ist eigentlich Arbeiten mit Adi? Er kann ja auch emotional sein.
Natürlich, ja. Das ist ja gar nicht immer so einfach. Ja. Adi ist mein Chef und man darf das auch sagen, wir sind auch Freunde. Ja. Und man muss das immer wieder trennen und splitten, wenn wir hier am Abend hinausgehen, vor die Tür gehen und einmal zu einem Abendessen gehen oder uns gemeinsam am Abend irgendwo treffen, sind wir Freunde. Und zwischen 8 und 18 Uhr ist er der Chef und da gibt es klare Regeln. Und die haben wir von Anfang an gewusst, wie man das handeln muss. Es war auch nicht so einfach. Ich war 10 Jahre lang Cheftrainer und plötzlich steigt man dann wieder in eine andere Rolle. Aber wir haben natürlich hat's hier und da auch einmal in Frankfurt hat's Reibereien gegeben, aber ich denke, das befruchtet das Ganze. Aber man muss dann immer wieder um 18 Uhr rausgehen und sagen, okay, wir sind Freunde auch und das ist ein guter Weg. Er kann das perfekt. Er macht das ja schon seit 10 Jahren in Christian Beinding auch. Und ich bin dann auch hier dort wieder in diese Rolle hineingeschlupft, dass ich diese Erfahrung, die beiden schon mit dieser Situation gehabt haben, davon profitiere ich heute, denke ich.
Aber es ist wahrscheinlich schon so, dass man kritische Situationen schon mal mit Humor lösen kann.
Natürlich.
Im Dienst.
Natürlich auch. Ja. Und das tut, ja. Das, man tut sie leichter, wenn man sich gut kennt. Und das hilft uns natürlich schon auch in unserer täglichen Arbeit. Oder auch, wenn es einmal, wie man so schön sagt, hereinregnet oder wenn es von links und rechts hereinbläst, dann tut man sie leichter, wenn man sie gut kennt und wenn man ein Gefühl füreinander hat.
Wie war denn so Arbeiten in Monaco? War das so Trainerbüro mit Blick aufs Meer an der Côte d'Azur?
Ja, war es
schön.
Was? War schön, aber das Stadion war immer leer.
Ja. Ich wollte gerade sagen, Spitzenfußball, also, aber keine Fans.
Nein, das gibt ja, also, dass man sagt, man hat alles, das funktioniert ja nicht. Und es war natürlich der Lifestyle in, also wir haben nicht in Monaco gelebt, sondern in den Bergen, in an der Küste. Das war überragender Lifestyle, wie man das so schön sagt. Viele Leute fahren an die Côte d'Azur auf Urlaub, wir haben dort gearbeitet. Aber ja, in das Stadion hat es mich nie in Monaco so hingezogen wie in dieses Stadion. Ja. Und es war aber trotzdem, ja, wir haben auf sehr hohem Niveau in Frankreich performt, sind zweimal in die Champions League gekommen, haben auch Champions League gespielt. Das war ja auch nicht nur jetzt für mich eine neue Erfahrung, sondern auch für Nadi und für den Painty. Und das hat dem Ganzen schon einen extremen Charme gegeben. Und es war dann die große Frage, wo geht es jetzt danach hin? Welche Möglichkeiten ergeben sich? Und plötzlich ist Frankfurt irgendwo zum Thema geworden. Und innerhalb von einer Minute auf die andere waren für die beiden klar, es geht nach Frankfurt. Ja. Und ich habe natürlich die Geschichten gekannt bin voller Vorfreude dann auf den Zug aufgesprungen und jetzt sitze ich da. Ja.
Also war das von vornherein klar? Weil es ging, glaube ich, im Oktober 25 zu Ende in Monaco, dass du sagst, okay, jetzt mal kurze Auszeit oder ich mache was anderes oder ich warte, weil Adi kriegt bestimmt wieder was Gutes.
Nein, es war dann ein sehr offenes Gespräch zwischen Adi und mir und er hat gesagt, was machst du jetzt, Klaus, wenn jetzt ein österreichischer Bundesligist sich wieder in Abstiegsligist oder befindet und deine Telefonnummer noch die alte ist? Und dann habe ich gesagt, du, wenn du möchtest, dass ich bei euch dabei bleibe oder mit euch den nächsten Schritt mache, dann hebe ich nicht ab. Ja. Und so, das war der Deal und dann war eigentlich, für mich war klar, dass ich den nächsten Schritt auch mit den beiden machen kann und für ihn so scheint es auch und das hat sich, das war nie eine Diskussion dann mehr, dass ich da nicht Teil dieses Teams bin.
Also in Österreich kann sich kein Abstiegskandidat mehr Hoffnung machen.
Nein, das ist gut so und es gibt auch andere, die das sehr, sehr gut machen können und deswegen, mir geht es jetzt nicht wirklich aktuell ab. Ich freue mich, dass man mit der Eintracht am Samstag starten können und ich mich auch mit neuen Mannschaften oder beschäftige, neue Stadien kennenlerne, neue Atmosphäre kennenlerne. Das war ja auch schon sehr eindrucksvoll jetzt da am Wochenende gegen St. Denis. Und man ist ja nicht nur Trainer, sondern man sitzt ja ein bisschen, wie soll ich sagen, als Fan da drinnen und denkt sich, pau, ja, das ist ja schon noch einmal eine andere Dimension. Und auf das freue ich mich und ich weiß, ich bin davon überzeugt, dass wir einen guten Schritt gemacht haben und man merkt auch, denke ich, dass wir da ganz gut herpassen.
Ja, ich glaube auch, dass es schon sehr gut ist. Insgesamt jetzt für dich, du arbeitest mit sehr vielen jungen Spielern auch zusammen. Wie groß ist da die Herausforderung und auch der Reiz?
Ja, das ist vielleicht auch ein sehr, sehr Gedanken dahinter, wo man denkt, ich werde immer älter und die Spieler werden immer jünger, aber es ist trotzdem dieser Weg oder diese Gedanken des jungen Spielers nachzuverfolgen, ihn versuchen, ihnen zu helfen oder ein wenig in ihr Hirn hineinzukommen, ist extrem spannend und hält einen auch oder hält mich zumindest sicher noch ein Stück weg jung. Und ich liebe es, mit jungen Spielern zu arbeiten und habe auch immer wieder das Gefühl oder das Feedback, dass die Spieler das respektieren bzw. auch zu schätzen wissen. Und deswegen ja, hält diese Arbeit auch ja, im Kopf jung.
Hast du das Gefühl, dass die jungen Spieler so im Gegensatz zu früher, weil sie jetzt auch teilweise auch anders ausgebildet sind, dass sie mehr hinterfragen, dass man ihnen mehr Input geben muss?
Ja, auf alle Fälle. Auch die technischen Möglichkeiten sind ja viel, viel besser. Du kannst jede Trainingssequenz 10 Minuten später mit dem Spieler besprechen. Du kannst da jedes Leistungsparameter mit dem Spieler analysieren. Es gibt so viele Möglichkeiten jetzt, die früher vielleicht viel mehr mit Intuition zu lösen waren. Heute hast du mehr Fakten. Die Spieler kennen ihre Sequenzen, kennen ihre oder haben ihre Spiele bereits gesehen, sind natürlich aufgrund von Akademien, so wie es wir in Österreich haben, oder Leistungszentren, sehr, sehr gut vorgebildet. Und das ist schon immer mehr Challenge, als es früher war. Früher war es mehr Intuition, mehr Gefühl, und heute ist das Ganze schon sehr faktenbasierend. Aber es sind trotzdem, bleiben es am Ende junge Menschen, die, denen man versucht, jetzt auch ein wenig abseits vom Fußball auch eine gewisse Richtung mitzugeben. Und ja, da denke ich, dass man trotzdem auch ein wenig einen erzieherischen, wie soll ich sagen, Faktor nicht vernachlässigen kann.
Ja, weil ich glaube, dass gerade auf die jungen Spieler heute wahnsinnig viel einprasselt.
Ja, wahrscheinlich viel zu viel. Ja. Und sie können teilweise auch vielleicht gar nicht mehr so selbst unbeschwert sein, weil sie zum Teil beobachtet werden, sich auch zu Recht irgendwo beobachtet fühlen. Und das ist sicher schwieriger, heute einen einfachen Zugang in das Profigeschäft zu finden, wie es vor noch vielleicht 10, 15 Jahren war, bin ich davon überzeugt. Ja.
Das ist Samstag Bundesliga. Es geht los bei Union Berlin. Vorbereitung war ordentlich. Mal Brentford ausklammern, aber das haben wir schon abgearbeitet. St. Tönis war, glaube ich, eine sehr gute Reaktion. Wie ist eigentlich so generell dein Blick auf die Bundesliga?
Ja, ich habe am Sonntag das Supercup-Finale mir angeschaut, sehr intensiv. Habe am Sonntag auch Union Berlin beobachtet. Es wird extrem spannend sein, wo wir uns da finden mit unserer jungen Mannschaft. Ja, wenn man Bayern sieht, die natürlich auch junge Spieler teilweise haben, aber die sind von der Erfahrung schon wesentlich weiter, als die Eintracht momentan ist, wie wir da reagieren können, wie wir uns da gegen diese Mannschaften schlagen bzw. bewähren, wie wir uns gegen eine robuste Mannschaft, wie es am Samstag die Union sein wird, schlagen. Also sehr, sehr spannend. Ich gehe ja relativ unbedarft hinein und denke mir, ich versuche mich jedes Wochenende auf die Mannschaften so, so gut wie möglich vorzubereiten, was in meinem Aufgabengebiet dann liegt. Und ich hoffe, dass ich einen gewissen Teil natürlich dazu beitragen kann, dass man dann am Wochenende auch realisieren bzw. erfolgreich sein kann.
Würdest du sagen, dass die Bundesliga noch eine absolute Top-Liga ist, oder ist das Niveau teilweise sehr weit auseinander?
Das kann ich zu wenig beurteilen, weil ich natürlich die Spiele, ich war immer deutscher Bundesliga-Fan, also im Fernsehen sehr, sehr viele Spiele immer wieder beobachtet. Aber es ist dann immer wieder was anderes, wenn du dann an der Linie sitzt oder das im unmittelbaren Bereich wahrnimmst. Man sieht natürlich, dass der Trend extrem, die guten Spieler oder die Top-Spieler gehen alle nach England. Man kann dann mit gewissen Angeboten bei Weitem nicht mehr mithalten. Und das bekomme ich jetzt natürlich so ein wenig mit. Aber dann ist klar, dass die feinste Ware der Spieler, die ist natürlich auf der Insel. Das muss man, denke ich, das ist jetzt auch kein großes Geheimnis. Aber Mannschaften wie die Bayern oder sicher auch Dortmund oder Leverkusen, die immer wieder da in der Champions League drinnen sind, können schon auch dort mitspielen. Also das ist jetzt keine Laufkundschaft, die deutsche Bundesliga, sondern das hat schon noch Qualität. Aber England ist sicher höher einzuordnen.
Wenn wir jetzt auf uns schauen, also viele Fans, ich muss sagen, ich auch, haben so ganz große Schwierigkeit, gerade so festzustellen, wo stehen wir jetzt eigentlich? Wie geht's denn euch da?
Ja, und deswegen ist eine Vorbereitung, je länger sie dauert, sehr nervenzermürbend, je länger dass sie dauert, beziehungsweise je näher, dass sie dem Ende zugeht, weil man einfach gespannt ist, so jetzt am Samstag können wir zeigen, wo wir stehen. Ja, und noch dazu, dass ich jetzt da ein Rookie bin in der deutschen Bundesliga, traue ich mich das nicht zu sagen, aber ich denke, dass wir schon aufgrund unserer Unbeschwertheit der Spieler, die da sicher der Mannschaft einen gewissen Charme und der Qualität geben, sicher mitspielen können, dass wir gewisse Überraschungsergebnisse liefern können. Aber wo es dann auf das Jahr hingeht, da bin ich sicher nicht der richtige Experte noch, der das irgendwie beurteilen kann.
Also was ist aufgefallen ist, dass Adi oder beziehungsweise ihr der Mannschaft jetzt von vornherein so eine Grundordnung erstmal gegeben habt, wo sie sich ja eingrooven soll, eben damit das so ein Anker ist, damit auch jeder weiß, das ist zu tun.
Ja.
Und nicht zu viel durcheinander zu bringen.
Nein, ich denke auch, dass die Mannschaft voriges Jahr, wir haben uns ja natürlich gewisse Statistiken beziehungsweise auch Spiele angeschaut, ich glaube, über 70 Gegentore bekommen hat. Und das war sicher dann auch ein Grund, warum wir jetzt hier sind. Ja, und wir wollten einfach versuchen, der Mannschaft eine gewisse Stabilität oder ja, ihr irgendwo Stabilität zu geben. Und das heißt auch Struktur. Und ich hoffe, dass das weiterhin so gelingt. Du hast schon angesprochen, dass wir einen Nackenschlag gegen Brentford erlitten haben, der uns ganz klar dann auch diese Probleme oder Probleme noch aufgezeigt haben. Aber es war dann auch eine Möglichkeit, wieder noch einmal zu schärfen, noch einmal auf Punkte darauf hinzuweisen. Und deswegen hoffe ich, dass diese Strukturen, diese klaren Aufgaben ein Mittel sind, um der Mannschaft da Stabilität zu geben. Und dass sie nach vorne hin Qualität oder dass wir nach vorne hin Qualität haben, das sieht man bei jedem Training und da lacht man das Herz. Ja. Also das ist ja ganz klar, dass da nach vorne hin immer was passieren wird. Aber das ist halt dann Rock'n'Roll. Ja. Also wenn es hinten offen ist und vorn geht es dahin, das sind ja offene Spiele, die kein Trainer jetzt so richtig zu schätzen weiß, ja, wenn dann das Spiel außer Kontrolle läuft. Ja.
Solange wir 5-4 gewinnen.
Ja, solange wir 5-4 gewinnen. Aber ab und zu geht es dann auch in die andere Richtung.
Also zum Abschluss, also ich habe schon gemerkt, dass deine Vorfreude ist sehr groß. Also wie groß ist sie und was macht dich optimistisch jetzt für den Start?
Ja, mich macht optimistisch, dass die Mannschaft jeden Tag brennt, dass die Mannschaft jeden Tag versucht, Dinge umzusetzen, dass der Adi die Mannschaft extrem gut im Griff hat, dass sie den Anweisungen versucht nachzukommen und dass sie das richtig gut umsetzen. Und das macht mich schon sehr, sehr optimistisch. Und im Grunde bin ich ja sowieso ein optimistischer Mensch und ich hoffe, dass wir gut einsteigen, dass wir einen guten Start finden und dass das Ganze relativ schnell ins Laufen kommt. Ja.
Das hoffen wir, das wünschen wir euch. Ich bin mir sicher, dass es so kommen wird. Klaus, vielen Dank, dass wir dich näher kennenlernen durften.
Ich habe zu danken. Es war ein sehr angenehmes Gespräch mit dir.
Dankeschön.
Danke.